Ja, herzlich willkommen zu den Ideenpionieren, dem Podcast. Ich bin Fabian Conradi und heute bei mir zu Gast Jona Pollack, ein freiberuflicher Softwareentwickler. Hallo Jona.
Hallo.
Wir haben uns kennengelernt bei dem Masters of Mindset im Startplatz hier in Köln und da hat mir die Reihe total gut gefallen. Jetzt sitzt du hier aus einem ganz bestimmten Grund und zwar wollen wir heute über das Thema Komplexität reden. Was ein ziemlich breites Thema ist. Und da wollen wir mal anfangen, weil du viel mit Komplexität ja auch zu tun hast als Entwickler. Wie hat es denn da angefangen, dass gerade das dein Leidenschaftsthema ist?
Also ich würde es nicht unbedingt als Leidenschaftsthema bezeichnen, aber es ist ein super wichtiges Thema. Und gerade in der Softwareentwicklung kommt ja sehr dieses ganze agile Mindset und agiles Arbeiten und so weiter immer weiter mehr in Fahrt. Und wenn man sich halt mal fragt, wozu eigentlich dieses Ganze, wird man eigentlich von vielen Leuten verschiedene Antworten hören, aber im Groben und Ganzen geht es eigentlich immer darum, die Komplexität zu meistern.
Komplexität zu meistern, sagst du. Manche wollen es ja irgendwie auch die Komplexität vereinfachen. Was hältst du von solchen Aussagen?
Also ich glaube, wenn man in der Lage wäre, Komplexität zu vereinfachen, dann würde so etwas wie das Wasserfallmodell auch für große Projekte funktionieren.
Dann erklär kurz das Wasserfallmodell.
Das Wasserfallmodell, das ist ein Modell aus dem Projektmanagement, wo man das ganze Projekt in Phasen unterteilt.
Okay.
Und man beginnt halt zuallererst mit einer Planung, einem Entwurf, der Implementierung, danach kommt das Testing, danach kommt die Abnahme. Und es setzt halt rein gedanklich schon voraus, dass man von vornherein in der Lage ist, alles zu planen und auch alles im Vorhinein zu entwerfen, dann einmal alles fertig zu implementieren, ohne zwischendurch zu testen.
Das heißt, das ist ja irgendwie gerade auch so das Wasserfallmodell anscheinend auch ein obsoletes Modell, wo gerade bei so Buzzwords oder solchen Schlagworten wie New Work, agiles Arbeiten, digitale Transformation, also all das, was uns so oder so in der einen oder anderen Form gerade in unserem alltäglichen Berufsleben irgendwie auch begegnet. Egal, ob man jetzt aktiv daran arbeitet oder ich sag jetzt mal, da gerade mitgewandelt wird. Wo drin unterscheiden sich denn jetzt zum Beispiel solche agilen Ansätze?
Bei der Agilität geht es halt, wie gesagt, vor allem darum, ein großes, komplexes Projekt irgendwie so aufzubrechen, dass man es tatsächlich auch umsetzen und damit auch meistern kann. Das bedeutet halt, dass ich mir nicht von vornherein vornehme, alles durchzuplanen, sondern jetzt gerade im agilen Kontext hingehe und kleine Schritte mache und immer wieder schaue, ob ich auf dem richtigen Weg bin.
Kleine Schritte, das heißt, dass man Stück für Stück quasi in die Zukunft geht, würde ich jetzt mal so sagen. Also was sind für dich kleine Schritte? Ich meine, wenn man jetzt mal so 10 Jahre sich anschaut in die Zukunft, dann sind ja kleine Schritte schon, wenn man alle 3 Jahre mal was plant. Was sind für dich kleine Schritte?
Jetzt gerade im agilen Kontext wird ja sehr viel zum Beispiel nach Scrum gearbeitet, wo man in 2-Wochen-Rhythmen arbeitet. Sprich, alle 2 Wochen hat man ein, es nennt sich Potentially Shippable Increment, also ein Produktinkrement, was ich an dem Markt rausgeben könnte, wenn ich es möchte. Und damit auch Feedback vom Markt bekommen kann, wenn ich es dann halt rausgegeben habe.
Das hört sich so an, dass das eigentlich die Scrum-Methode auch aus der Softwareentwicklung kommt, so wie du auch eben oder wo du auch herkommst.
Oh, da. ja und nein. Also ich würde sagen, die Scrum-Methode wurde jetzt vor allem in der Softwareentwicklung populär, aber ganz ursprünglich in den ganz frühen Anfängen und sowas hatte das, meine ich, seine Anfänge bei Toyota.
Mhm.
Und ja, ich weiß nicht, so tief bin ich tatsächlich nicht in der Scrum-Geschichte mit drin.
Mhm.
Aber es stimmt auf jeden Fall, dass Scrum jetzt gerade durch die Softwareentwicklung richtig in den Markt gefunden hat.
Und warum glaubst du, dass gerade in der Softwareentwicklung dann gerade diese agilen Methoden, dieses Kleinschrittige, also warum versteht diese Sparte sozusagen die neue Arbeitsweise? Oder warum ist das die neue Arbeitsweise?
Naja, was zeichnet denn die agile, was zeichnet denn die IT-Branche besonders aus? Eigentlich, dass wahrscheinlich keine oder wenn kaum eine andere Branche sich so schnell wandelt wie die IT-Branche. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich tatsächlich ein Produkt baue, wo ich davon ausgehe, ja, ich möchte das in 3 Jahren launchen und ich fange jetzt an, es zu planen, in 3 Jahren hat sich die IT-Branche schon wieder so weiterentwickelt und in 3 Jahren hat sich auch der Markt schon wieder so weiterentwickelt, dass ich da so viele Unbekannte habe, also so viele unbekannte Faktoren, die mir jetzt noch gar nicht bekannt sind, also so viele Probleme, die noch aufkommen, die ich mir noch gar nicht ausmalen kann, dass ich dem gar nicht anders Herr werden kann.
Mhm. Also daher kommt quasi dann auch die Auseinandersetzung mit dem Wesen der Komplexität.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, man hat ja auch sehr, sehr lange gesehen, dass das Thema Wasserfallmodell gerade für große Projekte eher schlecht als recht klappt. Für kleinere Projekte und sowas, ich möchte es nicht allzu sehr verteufeln. Da kann das trotzdem noch funktionieren. Aber wenn es jetzt hier tatsächlich gerade um Projekte geht mit vielen Teams, dann ist Scrum tatsächlich the way to go, würde ich sagen.
Mhm. Jetzt wäre es vielleicht auch nochmal wichtig, den Unterschied zwischen komplex und kompliziert zu erläutern, weil, wie eingangs erwähnt, Komplexität zu vereinfachen ist mehr als schwierig, denn meiner Meinung nach kann man Komplexität nicht vereinfachen. Kompliziertes schon. Also das heißt, etwas Modellhaftes, so wie wir halt auch die Welt wahrnehmen. Das sehe ich als kompliziert. Was für einen Zugang zur Komplexität hast du?
Also für mich zeichnet sich die Komplexität vor allem daher aus, dass ich viele unbekannte Probleme habe. Also Probleme, die mir jetzt selber noch nicht bekannt sind. Oder auch Wissen, was ich jetzt selber noch gar nicht weiß, dass ich es brauche. Mhm. Also sprich, ich tappe sehr im Dunkeln, wenn ich ein komplexes Problem habe. Bei kompliziert, um die Analogie beizubehalten, da würde ich sagen, tappe ich zumindest im Hellen.
Okay.
Mhm. Und von daher, so leicht lässt sich das Licht dann doch nicht anschalten.
Wie versuchst du denn dann, das Licht anzuschalten? Also du setzt dich ja auch so schon viel mit Komplexität auseinander. Es war dein Wunsch auch, über Komplexität zu reden, weil das eben auch eins deiner wichtigen, ich sag jetzt mal, Themen sind in deinem Leben. Weswegen? Also weswegen bist du auf dieses Thema Komplexität gekommen? Willst du das Licht anschalten und wenn, wie?
Naja, es hat ja seinen Grund, warum die Softwareentwicklung sich vor allem für den agilen Einsatz? Ich weiß es nicht genau.
Ja, also wir wissen, glaube ich, worum es geht.
Also warum sich dafür entschieden wurde. Und wenn ich das so sehe, da finde ich, ist das sogar ein guter Weg, das auch für das eigene Leben zu implementieren, weil auch im Alltag treffen wir immer wieder auf sehr komplexe Probleme und eben nicht auf komplizierte Probleme.
Ein Beispiel?
Puh. Also ich sehe das zum Beispiel immer wieder, wenn ich versuche, nicht nur diese Woche zu planen, sondern auch die nächste Woche zu planen.
Aha, okay.
Irgendwie passiert dann doch sehr viel noch zwischendurch und dann hat jemand spontan Zeit und keine Ahnung, dann ist jemand in der Stadt und dann sagt mir jemand ab. Wenn ich tatsächlich versuchen wollte, mir die 2 Wochen zuzuplanen, würde das mit Sicherheit funktionieren. Aber da müsste ich vielen Leuten absagen und hätte dann aber auf der anderen Seite auch wieder zwischendurch sehr viel Zeit, weil mir halt Leute abgesagt haben oder so. Und es ist halt insofern komplex, dass ich halt nicht weiß, was passiert, dass ich nicht weiß, wer sagt mir ab, wer sagt mir zu, bleibt es dabei oder bleibt es nicht dabei. Einfach viele Unbekannte. Und ja, deshalb würde ich sagen, kann man da eigentlich nur rangehen, wie bei der Agilität auch, dass ich Stückchen für Stückchen vorgehe. Und wahrscheinlich, also um vielleicht auch nochmal auf die Metapher mit dem Licht zurückzukommen, ich glaube, so eine große Lichtquelle, wie wir bräuchten, haben wir noch nicht erfunden.
Okay.
Von daher versucht man, sich wahrscheinlich eher im Dunkeln voranzutasten.
Wie versuchst du es? Weil ich meine, du hast dich bestimmt ja auch schon damit auseinandergesetzt, wie du für dich irgendwie da auch Licht ins Dunkel bringst oder versuchst, das zu tun, wo du gesagt hast, ja, ich plane höchstens mal eine Woche, die 2. Woche fällt mir schon schwer. Früher hatte man aber auch doch ähnliche Probleme, oder würdest du sagen, dass sich grundlegend was geändert hat?
Naja, wie viel früher meinst du jetzt genau?
Sagen wir mal 20 Jahre, also so gerade unser...
Ja, also was sich da ja sowieso geändert hat, ist, dass Leute nicht so schnell erreichbar sind. Also früher nicht so schnell erreichbar waren, so rum. Dass es ohnehin dadurch, dass Leute nicht so schnell miteinander kommunizieren konnten, wie wir es heute können, es auch gar nicht so notwendig war, so schnell zu agieren.
Mhm.
Und mittlerweile, wo die Welt dauerhaft am Sprinten ist, nenne ich es mal,
ja.
Da ist es dann doch irgendwo ganz gut, da eine Möglichkeit zu finden. Ich will nicht sagen, da mitzuhalten, aber zumindest nicht zu stolpern.
Muss man mithalten? Denn es gibt ja auch eine andere, ich sag jetzt mal, Richtung oder eine Strömung, die jetzt immer populärer wird. Also die Meditation. Die Meditation hat als Basis so die Achtsamkeit, die Vergegenwärtigung des Moments, dass wir eben nicht mehr in der Zukunft oder Vergangenheit leben, sondern irgendwie im Hier und Jetzt. Das sind ja jetzt erstmal Worthülsen, wenn man es nicht umsetzt. Hm. Oder ein hehres Ziel, wenn man nicht weiß, wie man es in seinen Alltag integrieren soll. Da nochmal zu der Frage, wie hast du es irgendwie vielleicht für dich geschafft, damit auch klarzukommen?
Also Achtsamkeit ist eigentlich prinzipiell erstmal immer eine gute Idee, würde ich sagen. und ich würde sagen, meine Herangehensweise ist aber vor allem auch, dass ich mir klar mache, dass ich auch nicht alles kontrollieren kann. Mhm. Wahrscheinlich auch gar nicht alles kontrollieren möchte.
Mhm.
Sondern dafür das, was ich kontrollieren möchte, mich darauf vielleicht noch mehr fokussieren kann. so gebe ich vielleicht ein bisschen Kontrolle ab. Wobei ich dazu sagen muss, dass diese Kontrolle höchstwahrscheinlich sowieso nur eine Illusion ist. Also die Kontrolle ist auch eigentlich nur scheinbar.
Mhm. In welchen, also ich meine, Kontrollverlust gibt es ja auch. Wir sprechen ja jetzt gerade nicht von Kontrollverlust, sondern von einem sehr bewussten Kontrolle abgeben oder Zufälle annehmen.
Ja.
Weil Zufälle in dem Sinne, der eine sagt, es gibt sie, der andere sagt, es gibt sie nicht. nur grundsätzlich geht es ja darum, es passiert etwas, ein Umstand, den man nicht erahnt hätte. Wie gehst du denn dann damit um? Also manche priorisieren etwas, wenn zum Beispiel jetzt eben ein Umstand, den man vorher nicht so vorgesehen hatte, passiert, dann muss man sich ja entscheiden. Also reagiere ich jetzt darauf? Wie reagiere ich darauf? Habe ich überhaupt dafür Zeit? Das hört sich ja auch erstmal anstrengend an. Wie gehst du damit um?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn ich da ein Regelwerk hätte, dann hätten wir ja auch wieder nur ein kompliziertes Problem.
Mhm.
Von daher ist meine Antwort ein, ich sag mal, unzufriedenstellendes, es kommt darauf an.
Es kommt darauf an.
Also klar, es gibt Tage, da kann ich einfach sagen, ja klar, kommt alle vorbei, wir machen Party. Es gibt aber auch Tage, wo ich irgendwo vielleicht lieber, wo ich vielleicht nicht bereit bin, so viel Kontrolle abzugeben.
Mhm. Was sind das denn zum Beispiel für Tage? Weil ich glaube, da gehen wir ja auch in die Gefühlswelt oder auch die Verfassung eben an sich, die ja auch körperlich sein kann. Also ein körperliches Gefühl, ein seelisches Gefühl, vielleicht auch geistige, vielleicht gerade auch Erschöpfung oder Höhe, ne? Je nachdem, ob man jetzt alle zu sich einlädt und Party machen möchte oder nicht. Also Bedürfnisse, die man ja irgendwie zum Ausdruck bringt und auch danach handelt. Gibt es da so für dich etwas?
Also ich würde sagen, prinzipiell kostet mich Achtsamkeit oder auch die Spontanität natürlich auch immer etwas Kraft.
Mhm.
Und diese Kraft muss ich natürlich haben, um entsprechend achtsam zu sein. Es gibt dann, keine Ahnung, an Tagen, an denen es mir nicht gut geht, da bin ich dann tatsächlich halt nicht so achtsam und vielleicht auch nicht so spontan.
Mhm.
Und das ist auch okay.
Du sagst, wenn es denen nicht gut geht, dann bist du vielleicht nicht so achtsam. Hat das für dich wirklich was miteinander zu tun? Weil ich sage jetzt mal, man kann ja auch merken, oh, mir geht es eben nicht gut. Deswegen tue ich mir meinen Mitmenschen nicht an, dass die jetzt zu mir kommen, weil die kriegen eh nur so eine richtige Flappe.
Mhm.
Die haben keinen Spaß bei mir.
Ja gut, das ist irgendwann wird es da ein bisschen paradox. Also ja, ich muss natürlich erstmal bemerken, dass ich nicht gut drauf bin. Und damit bin ich eigentlich dann schon wieder achtsam. Andererseits bin ich aber ja auch, also vielleicht fühle ich mich da nicht so achtsam.
Mhm.
Das kann ich schwer beschreiben. Also irgendwo macht es da dann doch noch einen Unterschied, ob es mir gut geht oder schlecht. Und wie sich die Achtsamkeit dazu anfühlt.
Also das Gefühl, ob man eben, also achtsam ist ja schon irgendwie eher positiv konnotiert in der heutigen Zeit. Wobei es ja eigentlich nur darum geht, sich selbst wahrzunehmen. Natürlich ist das was Positives, nur ob es dir dann wirklich auch gut geht, ist ja eine andere Sache. Dementsprechend kann man ja schon fast glücklich sein, wenn man merkt, oh, mir geht es vielleicht nicht so gut und ich reagiere dementsprechend. Ich meine, ich kenne viele andere auch, die dann, obwohl es denen nicht gut geht, immer noch zu einer Feier gehen und ja, sich ablenken wollen. Das kann auch gut sein, wenn man vielleicht auch weiß, dass es einem gut tut. Manchen tut es aber auch gar nicht gut und die brauchen einfach die Zeit dann für sich und dennoch gehen sie auf die Feier. Da sind wir natürlich auch bei diesem, es gibt kein Schwarz und Weiß, sondern Achtsamkeit ist irgendwo in der Grauzone. Mhm. Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit eigentlich über Komplexität gesprochen und sind bei Achtsamkeit gelandet.
Mhm.
Wie denkst du denn, würde es helfen, auch im Arbeitsleben, diese Achtsamkeit zu integrieren oder in welcher Form? Weil wir haben ja schon gesehen, dass gerade die Achtsamkeit schon uns hilft, mit der Komplexität besser klarzukommen oder vielleicht ruhiger zu bleiben, eben nicht in diesen Sprintmodus zu verfallen und trotzdem noch in dieser komplexen Welt, in dieser Komplexität, in diesem Ungewissen zu leben.
Ja, also ich glaube, Achtsamkeit hilft da an vielen Stellen. Einerseits, wenn ich halt tatsächlich komplett im Moment bin, habe ich weniger Probleme damit, dass ich, also mit dieser Ungewissheit, die ich durch die Komplexität habe, dann ist es halt okay, wenn ich jetzt gleich vor ein unerwartetes Problem laufe, weil ich ja sowieso im Moment war und da jeder darauf folgende Moment in gewisser Weise unerwartet ist.
Mhm.
Und von daher, Komplexität hilft auf jeden Fall.
Also Achtsamkeit.
Klar.
die Komplexität hilft der Komplexität.
Klar, die Achtsamkeit hilft auf jeden Fall, die Komplexität zu meistern.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass irgendwie diese Achtsamkeit, ich meine, wir sprechen jetzt viel darüber, ist mir auch bewusst, nur oder etwas Ähnliches schon irgendwie vorhanden ist in der Arbeitswelt, weil dort wahrscheinlich auch die Komplexität am meisten gespürt wird gerade. Ich sage jetzt mal Überforderung. Jobs, die extrem, ich sage jetzt mal, fordernd sind, weil sie gar nicht mehr so ausgeführt werden können wie früher, nach der Industrialisierung, weil Rollen sich mischen, man plötzlich 2, 3 Rollen einnehmen muss als Arbeitnehmer und man sich ja eigentlich doch nur auf eine Rolle irgendwie spezialisiert hat oder sich gemeldet hat für die Firma, ja, ich möchte bitte eben als Rolle A hier bei euch arbeiten und Rolle B ist auch noch okay, aber jetzt kriege ich noch C, D, E, F und jetzt wird mir alles zu viel. Hast du das Gefühl, dass irgendwie schon etwas in das Arbeitsleben bei dir integriert wurde, durch dich oder durch dein Umfeld, was dir hilft, diese Komplexität zu meistern, wie du gesagt hast? Unabhängig jetzt mal von diesem Scrum-Thema, was wir am Anfang hatten.
Ich würde sagen, ja, aber dennoch nicht genug.
Und was zum Beispiel?
Ich muss doch wieder zurück zu dem Scrum-Thema. gerade in der agilen Community hört man da immer wieder, Scrum steht und fällt mit dem richtigen Mindset.
Mhm.
Also ich muss Leute mit dem richtigen Mindset haben, damit das Thema Agilität überhaupt funktionieren kann. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen sehr planungsbewussten Menschen habe, der, wie soll ich sagen, gerne alles von vorne bis hinten durchplanen würde und seinen Tag in 15-Minuten-Abschnitten plant und gerne wissen würde, ob das Ding jetzt einen Tag oder einen Tag und 2 Stunden braucht.
Mhm.
Mit so welchen Leuten ist Agilität und vor allem auch Scrum zwar immer noch machbar, macht es aber schwerer, weil eigentlich dass ich planen muss, ja eigentlich etwas ist, was ich, wo ich durch die Komplexität eine Perspektive einnehme, wo ich merke, dass ich gar nicht alles planen kann.
Und dennoch ist es wichtig, um zum Beispiel gemeinsam von A nach B zu kommen.
Ah, klar.
Als Gruppe. Das ist ja dann auch wieder so ein bisschen paradox, wenn man jetzt überlegt, eigentlich ist in der Komplexität es schwierig zu planen und dennoch muss man es tun, um irgendwie gemeinsam von A nach B zu kommen.
Mhm.
Also schon alleine wegen organisatorischen Dingen. Du sprichst von Mindset. Und du hast ja auch Masters of Mindset ins Leben gerufen.
Mhm.
Hat es damit zu tun, dass du es getan hast, eben eine Gruppe oder ein Event zu starten, wo eben zwei Menschen auf der Bühne stehen und etwas über das Mindset sprechen?
Ich würde sagen, nicht direkt. Im Groben und Ganzen, aber bestimmt. Also ganz ursprünglich habe ich das Meetup Masters of Mindset ja deshalb gegründet, weil ich Leute gesucht habe, mit denen ich mich zum Thema Mindset austauschen kann.
Mhm.
Und irgendwo geht man da ja dann sehr schnell sehr in die Tiefe.
Mhm.
Und von daher sollten das Leute sein, mit denen man auch über so welche Themen reden kann. Das sollten Leute sein, die sich tatsächlich auch ein bisschen Gedanken gemacht haben über, was soll der ganze Spaß hier auf dieser Welt? Und
okay.
So ist das alles irgendwie, ja, ich sag mal, ins Leben gerufen worden und dann auch etwas gewachsen. Also, wir machen das jetzt mittlerweile ein bisschen mehr als ein Jahr.
Mhm.
Und ich bin eigentlich recht zufrieden mit der Entwicklung. Es haben sich viele Leute gefunden, also vor allem viele Stammgäste, aber auch immer viele neue Leute. Und mittlerweile würde ich auch nicht mehr sagen, dass ich es für den Austausch mache, denn ich tausche mich zu dem Thema schon sehr viel aus.
Mhm.
Sondern mittlerweile ist es, glaube ich, eher ein, ich möchte auch, dass andere Leute sich austauschen.
Mhm. Also um eben halt auch ein Mindset zu bekommen aus den vielen Impulsen, die es da gibt, um in so einer komplexen Welt irgendwie auch ihr Glück zu finden, zufrieden zu sein. Also was wünschst du da den Menschen, die dahin gehen und sich diese Impulse auch holen?
Naja, da ist die Frage erstmal, was wünsche ich mir?
Mhm.
Und ich wünsche mir tatsächlich gar nichts. Und von daher finde ich die Frage sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich wünsche eigentlich den Leuten eher, dass sie das erreichen, wofür sie gekommen sind.
Mhm.
Und dann vielleicht noch bleiben.
Ah, okay. Das heißt also, du schaust einfach mal, was die Impulse bei den Menschen auslösen.
Ja, also ich meine, jeder hat da ja auch andere Probleme.
Mhm.
Ich erinnere mich halt noch, als ich das ins Leben gerufen habe, da war ich sehr erfolgsgetrieben und war sehr auch ja, auf der Erfolgs- und Geldschiene und Hasseln und
Hasseln, übersetzt das mal gerade für die, die es gerade vielleicht nicht wissen von den Zuhörern.
Ja, so, Streben und jeden Tag einen Schritt für dein Ziel gehen und jeden Tag etwas erreichen.
Also arbeite viel, verausgab dich,
ja, genau,
um sowas. Das coole Ziel zu erreichen, reich und berühmt zu sein.
Ja, zum Beispiel. Mhm. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie wir auf das Thema gekommen sind.
Dann sage ich mal, was konntest du mitnehmen bisher von deinem Format, wenn es eben um Mindset geht?
Ich würde sagen, in dem Jahr, seitdem ich es ins Leben gerufen habe, also in keinem Jahr zuvor, würde ich sagen, habe ich mich so sehr weiterentwickelt.
Mhm.
Wie gesagt, von halt einem sehr erfolgsgetriebenen Menschen hin zu vielleicht doch, also zu dem, anders, wenn ich sehr erfolgsgetrieben bin, würde ich behaupten, geht es ja unter Umständen auch damit einher, dass ich zum Beispiel Gefühle wie ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr unterdrücke. Und ich würde sagen, diesen Gefühlen habe ich mich definitiv wieder geöffnet. Ich habe mich allgemein Gefühlen wieder mehr geöffnet. Und ich merke auch, wie ich dann mittlerweile an einen Punkt komme, wo ich beides dann doch irgendwie auch ganz gut integrieren kann.
Integrieren in deinen Alltag, in dein Leben oder wohin integrieren?
Ich würde sagen, in mein Weltbild.
Okay.
Also zum Beispiel, ich tue mich zum Beispiel schwer damit, mir Ziele zu definieren, mittlerweile. Früher war das überhaupt gar kein Problem. Früher war das so, ja, wenn ich irgendwann die Millionen habe, dann wird es schon gut sein. Irgendwann bin ich dann zu dem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ja, diese Millionen mag vielleicht gut sein, aber nicht, wenn ich nicht gut bin.
Okay.
Oder nicht, wenn ich mich nicht gut fühle. So. Und mittlerweile bin ich da dann doch in einigen Punkten einen Schritt weiter gegangen, wo ich gemerkt habe, nicht zu machen ist aber auch keine Lösung. Und deshalb versuche ich jetzt tatsächlich, ja, irgendwo Sachen zu machen, die ich gut finde, Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich kleine Schritte gehe und Sachen mache, die mir Spaß machen und auf mich achte und achtsam bin und all diese ganzen Sachen, wenn ich das jeden Tag tue, dass ich in Zukunft auch an einem Punkt ankommen werde, wo ich das auch weiter tun kann. Was für mich eigentlich jetzt erstmal wie so eine, wie heißt das nochmal, Mathe, vollständige Inklusion bedeutet, also wo man etwas beweist, indem man etwas für den Status quo beweist und etwas für den Folgestatus und dafür auch für den Folgestatus des Folgestatus.
Also das Pferd von hinten aufzügeln quasi.
Ja, aber so, so habe ich zumindest für mich einen Weg gefunden, wo ich mir nicht direkt ein großes Ziel setzen muss, ab wann ich endlich glücklich sein kann, sondern ich über die Prämisse, dass ich jeden Tag glücklich bin, mir sicher sein kann, dass ich auch morgen noch glücklich bin.
Oh, okay. Das heißt also, du bindest deine Zufriedenheit nicht mehr an Zielen fest, die eventuell eh nicht erreichbar wären, sondern schaust dir halt, oder hast ein, ich sag jetzt mal, Grundgefühl, dass du eigentlich grundsätzlich zufrieden bist.
Ja. Was mir da auch sehr hilft, ist, mir zu überlegen, was tue ich tatsächlich, weil ich es möchte? Und was tue ich tatsächlich fürs Ego?
Okay, also du trennst Ego von, ich sag jetzt mal, deinem sonstigen Ich.
Ich würde sagen, ich trenne es in Ego und Selbst. Und ich habe zum Beispiel eine Zeit lang auf Sport verzichtet, weil ich gemerkt habe, dass ich nur zum Sport gegangen bin, weil es auf mein Ego einzahlt. Aber dass meine ganze Gefühlswelt und sowas eigentlich gar keinen wirklichen Bock darauf hatte.
Okay.
Und also habe ich lange keinen Sport gemacht. Also, was heißt lang? Also ich glaube, es waren 3-4 Monate oder so. Und wie gesagt, dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, nichts machen ist auch keine Lösung. Dafür macht mir Sport dann doch zu viel Spaß. Und mittlerweile habe ich den Spaß am Sport wiedergefunden. Und ich würde auch behaupten, ich habe auch einen Modus gefunden, in dem ich Sport treibe, der nicht nur aufs Ego einzahlt.
Das heißt also, dass du einfach auch vielleicht dich konzentrieren kannst, körperlich fit bist, vielleicht auch gesünder bist als vorher, wenn du keinen Sport machen würdest. Solche Dinge?
Ja, also ich weiß nicht, wer von euch jetzt zum Beispiel schon mal achtsam im Fitnessstudio war. Aber tatsächlich zum Beispiel, wo ich das besonders krass merke, ist beim Latziehen.
Mhm.
Wenn ich einarmig Latziehe.
Was ist Latziehen? Kurz?
Im Endeffekt ist es eine Bewegung wie beim Klimmzug.
Mhm.
Nur, dass ich sehr breit greife. Und wie gesagt, ich mache es sogar noch einarmig, weil ich mich dann tatsächlich sehr auf den einen Muskel konzentrieren kann, der am Wendepunkt super angespannt sein sollte.
Ah, okay.
Und das meine ich mit achtsam trainieren gehen. Also, dass ich beim einarmigen Latziehen, ich ziehe und ich merke richtig, wie exakt dieser eine Muskel, den ich ansprechen möchte, wie genau dieser aktiviert wird.
Mhm.
Oder das, keine Ahnung, das Gleiche kann man eigentlich für jede Übung machen.
Zum Beispiel auch, wenn man was isst, dass man sich dann auf den Geschmack konzentriert.
Ja, tatsächlich, aber ich glaube, da bin ich noch nicht so weit.
Sagen wir mal, wenn du jetzt jemanden vor dir hast und dieser jemand möchte sich halt genau damit beschäftigen oder sagt, jo, Komplexität habe ich viel von gehört, ich will da irgendwie was machen, weil ich spüre eine Überforderung in verschiedenerlei Hinsicht. Was würdest du ihm raten oder ihr? Was hat dir den Kick oder den Impuls gegeben? Oder würdest du einen neuen Impuls setzen, jetzt wo du dir auch irgendwie Gedanken dazu gemacht hast, viel auch erlebt hast in dem Bereich?
Also ich glaube, vorweg, dass man niemandem helfen kann, dem nicht geholfen werden will.
Mhm.
Von daher, oder man kann es wahrscheinlich schon, aber es ist sehr schwierig.
Deswegen ja auch der Impuls, ich meine, ob der angenommen wird oder nicht, ist ja bei der anderen Person.
Ja, da sind wir wieder dabei, dass jede Person natürlich auch andere Probleme hat. Und entsprechend der Probleme würde ich der Person wahrscheinlich auch einen anderen Ratschlag geben. Also wenn wir zum Beispiel wieder den planungsbewussten Projektmanager haben oder so, ihm würde ich zum Beispiel versuchen darzulegen, dass die Planungssicherheit und die Kontrolle, die er sich davon erhofft, dass das eigentlich nur Schall und Rauch ist. Das ist natürlich erstmal ein Schlag in die Magengrube und wahrscheinlich auch ein Schritt aus der Komfortzone. Aber im Endeffekt ist es eine wichtige Einsicht, die
Wie kann er die bekommen, wenn er die ja gar nicht eigentlich sieht? Weil du sagst, es ist Schall und Rauch.
Hm?
Ein anderer würde sagen, naja, es gibt vielleicht auch noch etwas, was ich ihm sonst vorher noch sagen muss, bevor er überhaupt das versteht.
Also ich mache oft die Erfahrung, dass andere Leute ihre Erfahrungen teilweise auch selber machen müssen. Und also das heißt, ich kann die Leute nicht wirklich weiterentwickeln, sondern ich kann eher Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Und dass, wie soll ich sagen, diese Kontrolle nur Schall und Rauch ist, sollte in dem Sinne ein Impuls sein, sich zu hinterfragen.
Okay, also es wäre halt dein Rat an die Menschen, hinterfragt euch. Oder hinterfragt eure Denkhaltung, euer Weltbild.
Ja, um vielleicht da noch ein, zwei Beispiele zu bringen. Also wenn ich da den Planungsbewussten habe, dem würde ich raten, mal zu hinterfragen, inwiefern die Planung tatsächlich das ist, also dass das Nonplusultra ist. Für jemanden, der erfolggetrieben ist, würde ich ihm raten, hinterfrag doch mal, ob du wirklich glücklich bist, wenn du dein Ziel erreicht hast. Also, und mit glücklich meine ich nicht, geil, ich habe eine Million auf dem Konto, sondern mit glücklich meine ich tatsächlich aus tiefstem Herzen glücklich. Wenn ich jemanden habe, der sehr menschenbezogen ist, dann frag dich mal, ob du auch glücklich bist, wenn du alleine bist. Und wenn du jemanden hast, der das Ganze schon recht systemisch sieht und sowas, dann kann ich auch den noch fragen. Frag dich mal, was denn zwischen diesen Systemen passiert und wie sich denn die Systeme ineinander schachteln.
Das heißt, lädst du da dann quasi die Leute ein, mit dir auch darüber zu reden, oder würdest du sie erstmal dann damit nur mit diesem Gedankenimpuls davonziehen lassen?
Oh, ich mache oft, also viel zu oft den Fehler, dass ich viel zu viel rede. Also wahrscheinlich hätte ich, also jetzt auch in der Vergangenheit, einigen Leuten vielleicht erstmal nur den Rat gegeben und sie ziehen lassen. Auf der anderen Seite, es ist ein komplexes System und was im Endeffekt, also nicht nur ein komplexes, sondern auch ein chaotisches System. Das heißt, ich kippe etwas rein und welchen Effekt das wirklich hat, ob die Person durch meine Aussage jetzt besonders motiviert wurde oder besonders entmutigt wurde, kann ich tatsächlich gar nicht genau sagen. Von daher, gibt es da tatsächlich ein richtig und ein falsch?
Das lassen wir jetzt mal so stehen. Würdest du gern zum Abschluss noch den Zuhörern irgendwie etwas mitteilen, was sagen, was dir jetzt auch noch mal wichtig ist, was gerade vielleicht in dem Gespräch so ein bisschen noch hochgekommen ist?
Ich fand eigentlich ganz gut, was du da gesagt hast, mit, dass man sich halt selbst hinterfragen soll. Und ja, mal seine eigenen Denkmuster analysieren soll und mal gucken soll, wie viel davon ist denn tatsächlich so, wie es mir scheint. Und kleiner Spoiler-Alert, es ist deutlich weniger, als man denkt.
Sehr schön.
Ja.
Also, hinterfragt euch, vertraut euch selbst. Also, das wären so deine Kernbotschaften.
Ja, genau. Und vor allem, also hinterfragt euch, vertraut euch selbst und vor allem fragt euch, was bleibt.
Schön. Ja, vielen Dank, Jona, für dieses Interview.
Gerne, gerne.
Und wir werden uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen in der einen oder anderen Form. Ja. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch dann noch einen schönen Tag und ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.